Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, stets gut gelaunt. Manchmal müssen wir uns selber überlegen, warum wir eigentlich gut gelaunt sind angesichts der Nachrichtenlage, aber man darf sich eben von gar nichts beirren lassen, erst recht nicht in der heutigen Zeit. Wir zeichnen auf am Montag, dem 9. September 2024. Das heißt aber nicht, dass diese Sendung nur am 9. September 2024 aktuell wäre. Wir hoffen nicht. Wir versuchen natürlich ein paar über den Tag hinaus bleibende Wahrheiten zu packen. Aber ich bin mehr als überzeugt, dass es mit unserem heutigen Gesprächsgast zweifellos der Fall sein wird. Ich freue mich sehr, hier zu begrüßen den deutschen Unternehmer und deutschen Verleger und als solcher natürlich auch im Auge der Öffentlichkeit bereits, man kann sagen, verhaltensauffällig gewissermaßen, der Verleger der Berliner Zeitung, Holger Friedrich. Ganz herzlichen Dank, dass ich da bei Ihnen sein darf.
Sehr gerne.
Und ich darf Ihnen sagen, meine Damen und Herren, also wir befinden uns hier in einem wunderschönen Anwesen in Berlin und sehr, sehr eindrücklich, eine imposante Landschaft und ein sehr schönes Haus, das auch über eine große Geschichte verfügt. Wir sind hier umgeben von Büchern. In einem anderen Zimmer haben wir sehr interessante Kunstobjekte. Und wenn ich das ohne zu viel zu verraten so zusammenfassen darf, das ist so eine Art, ja, das Studierreduit des Verlegers und Unternehmers. Kennen Sie das Wort Reduit, Herr Friedrich? Sagt Ihnen das etwas?
Das sagt mir was, als ich alte französische Literatur gelesen habe, dass ich es heute noch mal hören durfte.
Reduit, also in der Schweiz sagen wir das Reduit, das ist sozusagen unsere Alpenfestung. Da haben wir, das haben sich die Schweizer zurückgezogen in zum Teil finsteren Zeiten, um wieder den Durchbruch ans Licht zu finden. Also ein Reduit, ein Rückzugsort gewissermaßen. Herr Friedrich, um das vielleicht kurz hier noch biografisch zusammenzufassen, 1966 geboren in Ost-Berlin, verheiratet, drei Kinder, eine Ausbildung zum Schlosser gemacht, dann Studium an der Universität Potsdam, Germanistik und Informatik, sehr schnell unternehmerisch aktiv geworden, hat eine Firma gegründet, sehr, sehr früh, konnte die dann verkaufen an den großen deutschen Konzern SAP. Und von dort aus ist es dann weitergegangen. Er hat ein weiteres Unternehmen gegründet, die Core SE. Und, das ist jetzt eben das Interessante, etwas aus publizistischer, journalistischer Sicht, 2019, zur allgemeinen Verblüffung, ist er Verleger geworden, hat die Berliner Zeitung gekauft. Die Berliner Zeitung ist eine, ja, eine sehr traditionsreiche deutsche Zeitung. Sie war davor im Besitz eines großen Verlages, des Dumont Verlages. Davor waren Briten zugange. Der David Montgomery, ich kann mich noch erinnern, als ich selber in Berlin tätig war, eine ziemlich quecksilbrige Erscheinung, die da die Berliner Zeitung im Griff hatte. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr beeindruckt, was Herr Friedrich mit dieser Berliner Zeitung gemacht hat. Denn diese Zeitung fällt auf in Deutschland dadurch, dass sie eben nicht dem Mainstream folgt. Also das ist eine Zeitung, die eben auch andere Sichtweisen bringt, andere Betrachtungsweisen und dadurch natürlich immer auch wieder kritisiert wird. Selbstverständlich, das gehört dazu in der Konkurrenzlage, aber eine wirklich sehr interessante und hervorragend gemachte Zeitung. Und das fordert uns natürlich höchsten Respekt ab, denn Herr Friedrich ist ja, wie wir gehört haben, ein Quereinsteiger. So, jetzt Herr Friedrich, meine erste Frage. Eben, Sie sind jetzt Verleger seit 5 Jahren. Ja, was ist da die entscheidende Erfahrung eigentlich? Was ist das Spezielle? Das haben Sie, glaube ich, noch nie gemacht, so etwas in Ihrem Leben bis jetzt.
Das hat man tatsächlich so noch nicht erlebt. Also die interessanteste Erfahrung war eigentlich, ich bin ja eigentlich Informatiker und habe immer wieder in der Informationstechnologie in unterschiedlichen Industrien gearbeitet, ob das jetzt Pharma war, Insurance, Finance, in ganz unterschiedlichen Rollen, ob es irgendwelche Backend-Systeme zu renovieren gab, irgendwelche Regulationen einzuflechten, irgendwelche Sanktionen durchzusetzen, was auch immer. Aber über alle Industrien gab es eine Normierung, das waren professionelle Standards, wie man miteinander umgeht. Dass das Delta zwischen dem, was man sagt und was man tut, möglichst gering ist, dass man ergebnisorientiert ist, dass irgendwie der Markt wichtig ist, ja? Client first. Und mit der Übernahme der Berliner Zeitung aus dem romantischen Impuls eigentlich eher heraus, so als Ostdeutscher, weil es ist eine ostdeutsche Ikone, so wie Union Berlin oder eben doch der Berliner Alexanderplatz, stellte man fest, dass die Differenz zwischen den professionellen Standards in anderen Industrien und in der Medienindustrie erheblich ist. Leider nach unten normiert.
Mhm. Und, also kurzum, also unprofessionell jetzt aus Ihrer
Sicht. Das würde ich so nicht sagen. Aus einer medialen Perspektive ist das alles super professionell. Aus der Betrachtung des Rests der Welt ist man irritiert. So. Also um das mal konkret zu machen, also ich hatte davor noch nie Mails bekommen mit lieber Herr Friedrich, sondern es ging immer sehr geehrter Herr Friedrich oder dir. So, und plötzlich bekommt man lieber Herr Friedrich. Unten drunter ist dann der Versuch, irgendwas aus einem rauszuholen, mit dem man dann später in die Pfanne gehauen werden kann. So dieses, also wenn ich sage Liebe, das sage ich zu meinen Kindern, das sage ich zu meiner engsten Familie.
Aber also wenn Ihnen jemand eine Mail schreibt und sagt, lieber Herr Friedrich, dann sind bei Ihnen schon alle Alarmsirenen im Gang und dann ist Misstrauen angesagt.
Genau, also jeder, der von einem Journalisten eine Mail bekommt mit lieber Herr X oder Frau XY, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Und das war zum Beispiel eine so der ersten prägenden Erfahrungen. Mhm. Der zweite Punkt war, und das ist ja auch heute noch viel stärker geworden als damals, dass es so eine Einmauerung gibt. Also man hat bestimmte Vorstellungen, wie die Welt sein sollte und man versteht sich dann so als Kämpfer fürs Glück als Journalist. Und ich habe es dann versucht für mich so abzuleiten, es gibt so den Journalismus, es gibt den Parajournalismus, dann gibt es den Aktivismus und dann ist die Propaganda. Man muss ganz genau schauen, wer macht Propaganda, wer macht Aktivismus, wer macht Parajournalismus und wer ist dann wirklich ein Journalist.
Und was würden Sie sagen, was ist Ihr Ansatz?
Also eine Zeitung sollte ein Presseorgan sein, in dem Journalismus stattfindet. Ja. Ist das immer durchgängig möglich? Nein, aber man sollte immer nach Höherem streben. Mhm. Und das war vielleicht auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, dass wir uns mit dem Status quo nicht eingerichtet haben, sondern gesagt haben, erstens ist es nicht gut, das war publizistisch nicht gut, das war infrastrukturell nicht gut aufgestellt und es war auch kaufmännisch ein Desaster. Mhm. Und insofern hatten wir eigentlich nur die Chance zu gewinnen, jetzt bei allen Härten, die wir dabei erlebt haben. Aber es ist dann halt notwendig, wenn man sich unabhängig, objektiv dem Journalismus zuwendet.
Und was würden Sie sagen, jetzt eben als jemand, der aus ganz anderen Branchen gekommen ist, sind Sie mit so etwas wie einem journalistischen Credo zur Berliner Zeitung gekommen? Haben Sie gesagt, ja, in der deutschen Medienlandschaft fehlt diese und jene Stimme. Hatten Sie da schon ein Konzept im Kopf oder hat sich das entwickelt? Was würden Sie sagen, ist heute vielleicht das Credo der Berliner Zeitung? Was unterscheidet die Berliner Zeitung Ihrer Meinung nach von anderen Zeitungen in Deutschland?
Dann fangen wir hinten bei Ihrer Frage an. Also ich glaube, das größte Unterscheidungsmerkmal ist, dass wir tatsächlich unabhängig sind, egal von welcher Seite. Und das ist ja die Folge dessen, dass wir uns einen Markt erschlossen haben, wo Leser bereit sind und ja jeden Monat viel mehr Leser bereit sind, für das, was wir als Journalismus liefern, zu bezahlen. Mhm. Damit sind wir weder Richtung Westen, noch Osten, noch Süden oder nach Norden von irgendeiner direkten oder indirekten Unterstützungsleistung abhängig. Und dieser Grad an Freiheit, der ist natürlich großartig, aber gleichzeitig auch in gewisser Weise schmerzvoll, weil die von irgendwelchen direkten oder indirekten Leistungen abhängig sind, bekommen damit natürlich gesagt, dass es möglich ist. Das will man schon mal nicht hören. Und dazu stellen wir ja dann mit dieser Unabhängigkeit auch Perspektiven in den Raum, die man dann miteinander möglichst friedvoll und gewaltfrei ausverhandeln kann. So, und das ist ja dann wieder, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, auf Journalismus, Parajournalismus, Aktivismus und Propaganda. Wir haben mittlerweile eine durchaus eskalierende geopolitische Situation. Wir haben Stellvertreterkriege. Im Krieg wird ja nicht nur im Schützengraben gestorben, sondern es gibt ja auch noch Abstufungen an dieser Stelle. Und da spielt dann Journalismus oder eben auch die entsprechende Beeinflussung öffentlicher Meinung durchaus eine wichtige Rolle. So, und an dieser Stelle unabhängig zu sein und sich eher in einer Ecke zu positionieren, wo man nicht mit narrow-minded versucht, irgendwelche Messages nach Hause zu prügeln. Das ist so der Anspruch, den wir auch mittlerweile durchgesetzt haben. Und da sind wir auch im deutschen Medienmarkt die Einzigen.
Und was würden Sie sagen, ist, wenn Sie, Sie haben es schon angedeutet, Sie haben, ich glaube, eine sehr gute Entwicklung, wir kommen darauf dann noch zu sprechen. Was würden Sie sagen, ist heute eigentlich der absolute, die Trumpfkarte publizistisch in Deutschland? Ist das vor allem die Außenpolitik? Sind das auch innenpolitische Themen? Natürlich das ganze Migrationsgeschehen, die Ampel, da ist sehr viel Stress im politischen System. Oder ist jetzt für Ihre Leser vor allem die Position der Außenpolitik? Und da hat ja die Berliner Zeitung tatsächlich eine andere Sichtweise. Das ist nicht so auf dem kalten Kriegstrip, könnte man sagen, wie die meisten anderen deutschen Zeitungen. Wo sehen Sie da, wo ist das größte Interesse Ihrer Leser im Moment?
Also wenn man in die Zahlen schaut, dann ist es ist differenzierter. Mhm. Also wir können ja nicht alles mit einmal abdecken, sondern es ist ja ein schrittweises Vorangehen, wo man sich jeden Bereich vornimmt und dann sagt, das, da wären wir besser, da wären wir. Mhm. Ja. So, wir sind bei den geopolitischen Themen sicherlich sehr, sehr gut mittlerweile, mhm. weil da haben wir ein weitgehend neues Team. Wir haben darauf geachtet, dass wir international Kompetenzen haben. Also wir mhm. haben Native Speaker für Französisch, für Englisch, für mhm. Russisch, selbst Chinesisch in der Redaktion. Mhm. Und wir leisten uns den Luxus, direkt in Kontakt zu treten. Also, mhm. dass wir nicht aus der Ferne etwas beurteilen, sondern wir fahren hin, wir gucken mhm. uns das an. Mhm. So, und wir fahren auch nicht mit der Kanzlermaschine hin, sondern ich sage den Kollegen immer, kommt, ich spendiere euch das Business-Class-Ticket, macht euch nicht gemein mit irgendeiner mhm. Perspektive, weil es ist dann doch in milder Art und Weise Korruption. Mhm. Und in Medien, gerade mit der Politik oder mit der Macht, ist zumindest nach meinem Empfinden der Grad der Kooperation zu eng, sodass es schon mhm. anfängt, mhm. korrumpierend zu wirken. Mhm. Und wenn man dann vor Ort ist, dann lernt man etwas. Mhm. Ich meine, Sie waren gerade in China, ich war in den mhm. letzten 12 Monaten dreimal da. Wenn wir beide uns jetzt über unsere Eindrücke aus China unterhalten, wird das in krassem Widerspruch stehen zu dem, was in deutschen Medien berichtet wird. Ja. So, und wir sind da, wir fallen da raus und berichten dann von dort.
Eben, das ist mir auch aufgefallen jetzt bei der Berliner Zeitung. Das ist ja, ich bin jetzt in dem Sinn vielleicht langjährig, ich bin ja quasi ewiger Journalist gewissermaßen. Mhm. Sind etwas neuer jetzt in der Branche drin. Aber was mir eben an der Berliner Zeitung immer positiv aufgefallen ist, ist, dass man auch nicht diesen, ich sag's mal, verbetonierten Blick hat. Oder dass man das Gefühl hat, die laufen jetzt in der Ritterrüstung rum, die haben sich das schon zurechtgelegt. Das sind die Bösen, das sind die Guten. Wir sind selbstverständlich die ganz Guten, die anderen sind die ganz Bösen. Die Chinesen kannst du vergessen. Der Russe, der ist sowieso völlig jenseits und auch nur ein halbwegs positives Adjektiv kann dich schon mit Schimpf und Schande in Verruf bringen. Das habt ihr nicht, diesen Blick. Also mir macht diese Berliner Zeitung einen neugierigeren Blick und ich bilde mir ein, das hat vielleicht doch etwas auch mit Ihrer Person zu tun, insofern, als Sie ja selber ein Unternehmer sind, der immer weltoffen eigentlich tätig sein musste.
Ja und nein. Es hat mehr was damit zu tun, dass ich im Osten Deutschlands groß geworden bin mhm. und schon mal sehr genau gelernt habe, wer die Guten, wer die Bösen sind mhm. und das dann mehr oder weniger über Nacht genau andersrum war. Ja. Und wenn es also über Nacht, ohne dass jemand dafür sterben muss, anders werden kann und mhm. da es eigentlich nur Gewinner gibt, ja, die mhm. Ostdeutschen sind ein bisschen traurig, mhm. aber wenn man jetzt sachlich draufschaut, haben sie gewonnen. Mhm. Haben sie wirklich gewonnen. Insbesondere im Vergleich zu den anderen Ländern, die sich ja dann aus dem Sowjetimperium mhm. gelöst haben, vergleichsweise super rausgekommen. Mhm. Additiv dazu ist es aber so, wenn man das einmal erlebt hat und mhm. weiß, dass so grundstürzend alle Wahrheiten mal sich auflösen können und das gar nicht schlimm ist, dann mhm. ist natürlich jede absolute Wahrheit heute, da guckt man drauf und lächelt ja. milde und denkt sich so, mach mal. Mhm. Aber es gibt auch noch andere Wahrheiten, andere Perspektiven und die Herausforderung ist doch eher, das miteinander auszuverhandeln. Mhm. Und wenn ich was gelernt habe, gerade so in der Interaktion und gerade noch mal so in den letzten 5 Jahren mit der Berliner Zeitung, das hat sich noch mal sehr bestätigt, die Guten sind nie so gut. Und mhm. die Bösen sind nie so böse. Mhm. Und das dahinterliegende Argumentationsmuster, das haben wir in dem ersten Jahr mit der Redaktion diskutiert, das sind so Basics in der Philosophie, also mhm. das dialektische Denken. So, es gibt eine These, es gibt eine Antithese mhm. und wenn wir gut sind, dann entwickeln wir daraus eine mhm. Synthese. Mhm. Und dieses, dass man nur auf einer These sitzt und schon die Antithese verteufelt, behindert ja jeden zivilisatorischen ja. Fortschritt.
Wenn so. Sie Unternehmer sind, dann in jeder anderen Branche ist klar, der Unternehmer ist 100% verantwortlich. Er muss schauen, dass der Laden läuft. Es gibt keine Entschuldigungen, es gibt nichts. In der Medienbranche ist ja das ziemlich kompliziert. Da wird ja von Seiten der Redaktionen auch den Eigentümern und den Verlegern zum Teil zu verstehen gegeben. Wunderbar, dass Sie die Zeitung gekauft haben, aber jetzt bitte lassen Sie uns wieder in Ruhe arbeiten. Also das ist ja nicht ganz einfach, wenn man von einer anderen Welt in diese Zeitungswelt hineinstößt, vielleicht auch mit einem, ich sage jetzt mal, gestalterischen Anspruch kommt, wie jeder Unternehmer. Wie haben Sie das gelöst, dass da nicht sofort die Abstoßreflexe der Redaktion gekommen sind, dass man gesagt hat, ah, jetzt will der uns manipulieren oder will uns seine Meinung aufs Auge drücken. Klar. Wie sind Sie mit dem umgegangen?
Die habe ich alle geteert und gefedert. Nein, auch hinter noch so irrationalen Reaktionen steht ja meistens ein ganz rationaler Kern. Diese Unabhängigkeit ist wichtig und die sollte auch befördert werden. Nur sie sollte so befördert werden, dass diese Unabhängigkeit zu Erkenntnisgewinn beiträgt, dass sie auf der Marktseite, also für die Leser, positives Momentum entwickelt. Sie sollte nicht dafür, und das ist das Gegenstück, dafür genutzt werden, dass ein Status quo, der ineffizient ist, der nicht auf den Markt, nicht auf die Erkenntnis einzahlt, sondern nur auf den individuellen Vorteil eines Einzelnen, dass es das beschützt. So, und als wir den Laden übernommen haben, war das ganz klar der Fall. Also in dem Moment, wo ich von der Bühne runter bin, an dem Tag unserer Vorstellung kam der Betriebsratsvorsitzende auf mich zu und hat mir sehr freundlich, hochprofessionell, lieber Herr Friedrich, die erste Erpressung ausgesprochen. Wenn wir nicht mal das machen, was Sie von uns erwarten,
dann. Ja, und wie sind Sie mit dem umgegangen? Waren Sie da sehr stark präsent, auch als Führungsoffizier? Haben Sie da richtig direkt geführt dann auch?
Natürlich führt man, aber man kann ja nicht sofort die direkte Konfrontation suchen, sondern man muss sich erst mal einen Überblick über die Situation verschaffen. Dann muss man überlegen, wie man mit der Situation umgeht. Und wie in jeder Erpressungssituation sorgt man erstmal dafür, dass man Zeit kauft, seine Position sortiert und dann entsprechend agiert. Ja. So, und der wichtige Punkt ist ja, dass man nicht sich immer weiter runtermanagt, sondern dass man miteinander sich hochmanagt. So, und das heißt, wir haben die Mitarbeiter versucht anzusprechen, die ein progressives Weltbild haben, die konstruktiv über die Dinge nachdenken und die in der Lage sind, mit einem auf Augenhöhe argumentativ zu betteln. So, und das ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Und niemand wird gefeuert, wenn er eine andere Meinung hat als ich. Ganz im Gegenteil, möge die bessere Idee gewinnen. Das macht uns ja alle miteinander stärker. Und wenn ein Mitarbeiter in der Berliner Zeitung nicht in der Lage ist, mit mir zu sprechen, wie soll er dann mit jemand draußen auf Augenhöhe sprechen können? Sondern da sind wir ja genau bei diesem, ich traue mich das nicht, deswegen ist meine Meinung jetzt mal die wichtigere. Ich gehe nicht in die direkte Konfrontation, aber indirekt haue ich dann irgendeinen Unsinn in einer Zeitung über einen Zaun und freue mich dann, dass es auf der anderen Seite so knallt und alle so aufgeregt sind. Das halte ich für nicht, verglichen zu anderen Industrien, für professionell, nicht nützlich. Und was viel, viel wichtiger ist, ich glaube, die Kundschaft, die Leser mögen das auch nicht, weil sie wollen unmanipuliert informiert werden, damit sie sich selber eigenständig ihre Meinung bilden können.
Wir wollen natürlich hier Ihre intimsten Geschäftsgeheimnisse selbstverständlich Ihnen alle entlocken. Deshalb die Frage, wie läuft das Geschäft? Wie sind Sie zufrieden mit der Entwicklung der Berliner Zeit und der letzten 5 Jahre jetzt Stand heute?
Also kaufmännisch war, als wir den Laden übernommen haben, das war ein Desaster. Also der Laden hat 8 Millionen Verlust gemacht. Und das muss man erstmal, dieses Bluten von Eigenkapital, das muss man erstmal irgendwie managen. Das haben wir dann in den darauffolgenden Jahren gestoppt. Wir haben dann ausgeglichene Ergebnisse hinbekommen. Und das Interessante ist, dass jetzt die Anzahl der zur Zahlung bereiten elektronischen Kunden, also Abonnements für B+ oder fürs E-Paper, exponentiell wächst. So, und das war jetzt ein langer Weg. Vor 4 Jahren haben wir das eingeschaltet und jetzt sehen wir genau diesen Hockeystick. So, und das sehen wir seit mittlerweile 6 Monaten, 7 Monaten jetzt. Und insofern, die Berliner Zeitung ist jetzt unkaputtbar. Also zumindest für die nächsten 10, 15 Jahre, wir sind strukturell profitabel.
Also dann sehen Sie jetzt, auch wenn Sie jetzt zum Beispiel immer noch bei McKinsey wären und sagen würden, beurteilen wir diesen Business Case Berliner Zeitung, würden Sie also das Qualitätssiegel, Erfolgsstory, würden Sie darunter setzen?
Sicherlich. Also wenn wir jetzt in der Finanzindustrie wären, wenn wir jetzt ein klassisches Fintech, was bewiesen hat, dass das Produkt exponentiell wächst und jetzt würden die Investoren vor der Tür stehen und sagen, dürfen wir bitte mitspielen? Wir halten die Tür zu, wir bleiben auch weiter unabhängig. Mhm. Aber es ist natürlich ein großartiges Ergebnis, also weil das ist Team-Erfolg, das hat mit mir gar nichts zu tun, sondern da sind ja viele neue Leute, die sehr, sehr mutig gegen den Mainstream versucht haben, genau dieses Dialektische, dieses Konstruktive, dieses Perspektiven-Austauschen ermöglicht haben, eher gegen brutalste persönliche Angriffe. Ich meine, nur jetzt wieder dieser Unsinn da im Bayerischen Verfassungsschutzbericht, was eine kulturell inakzeptable Leistung aus Bayern über Berlin nachzudenken ist. Aber okay, das werden wir anderweitig auflösen. Also dieser Teamerfolg ist natürlich großartig. Ja, ja. So, und das werden wir jetzt einfach das Wachstum stimulieren.
Mhm. Schön. Und was erleben Sie jetzt eben als Verleger von den Branchenkollegen, von den anderen Verlagen? Wie hat man auf Sie reagiert? Ich meine, die Berliner Zeitung ist, wie ich gesagt habe, ist ja eine Zeitung, die da nicht im Mainstream ist, die andere Thesen, andere Positionen vertritt, sei das im Ukraine-Krieg, sei das in Fragen zum Beispiel der Geopolitik. Das ist das, was ich vor allem natürlich bei Ihnen lese. Ja, was ist da das Feedback aus der Branche? Wie gehen die anderen Verleger mit Ihnen um? Werden Sie da angefeindet, kritisiert, ausgegrenzt? Oder sind Sie da das willkommene Everybody's Darling?
Wieso schreiben wir was anderes? Also der Herr Scholz hat sich da gerade mit Herrn Zelensky doch verständigt, dass man mit Moskau verhandeln sollte. Wir schreiben das schon ein bisschen länger.
Ja, also insofern, das ist früher oder später folgt der Mainstream immer der Situation.
Naja,
aber ich sage jetzt mal, die Berichterstattung der Berliner Zeitung hat sich in diesem Punkt natürlich stark unterschieden von dem einer FAZ, einer Welt, Süddeutschen. Also da haben Sie schon ein Alleinstellungsmerkmal behauptet, dass Sie eben nicht auf diese, ich sage es jetzt aus meiner Sicht, einseitige Sichtweise eingestiegen sind. Aber eben die Frage ist, wie reagieren die anderen Verlage? Hat man sie geschnitten? Hat man sie kritisiert? Hat man sie auch persönlich angefeindet? Wie haben Sie das erlebt?
Also ja, persönlich angefeindet, institutionell angefeindet. Wie erlebt man das? Mhm. Als unsachliche, unfaire, ängstliche Reaktion von jemandem, Einzelperson oder institutionell, eben andere Verlage, die sich nicht trauen, diese notwendigen Veränderungen, ja, diese Transformation. Die Welt um uns herum ändert sich. Also ob wir jetzt die BRICS-Staaten sehen, ob wir Technologieentwicklung sehen, ob wir Migrationsentwicklung sehen oder auch Technologieentwicklung. Die Welt um uns herum verändert sich und immer schneller. Und die Frage ist, können wir mit dem Status der Bundesrepublik Deutschland 1985 in 2025 bestehen? Und da ist die ganz klare Aussage, nein, das wird nicht funktionieren. Und man sieht ja an allen Ecken, dass es nicht funktioniert. Und die große spannende Frage ist, wie verhandeln wir diesen Veränderungsprozess? So, und da spielen Medien natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle in Koalition mit der Politik. Und Politik ist da ein bisschen schwierig in Deutschland und Medien auch. Und wenn man diesen Konsens in Frage stellt und sagt, nee, wir wollen gar nicht mit der Politik kuscheln, ich weiß auch gar nicht, wie Politik funktioniert, interessiert mich auch nicht, ich gucke nur auf die Ergebnisse, dann sind wir natürlich der Outsider. So, und jetzt ist die Frage, wie reagiert man darauf? Und bisher waren die Reaktionen zu großen, großen Teilen unsouverän. Weil man kann sich natürlich nicht vorstellen, dass wir die Situation analysiert haben, die Probleme benannt haben und dann priorisiert die Probleme abgearbeitet haben und dass das Ergebnis, also dass das Ergebnis genau auf diese Hausaufgaben zurückzuführen ist, sondern man mutmaßt dann, dass wir von irgendjemandem finanziert werden. Man unterstellt Sonstiges, wo man einfach mal sagt, das ist eher, das sagt mehr etwas über die anderen, über deren Unsouveränität aus. Und gar nicht so der einzelne Journalist, der tut mir eher leid, weil er, wenn er zu sich selber ehrlich ist, dann auch eigentlich weiß, dass das Quatsch ist. Die sind ja nicht dumm. Ja. Was ich eher fragwürdiger finde, ist so dieses Mittelmanagement und das Topmanagement. Ja. Weil das war auch damals unsere, ich meine, es war ja eine allergische Reaktion, wie wir da waren sind. Ich dachte immer so, ich hätte mich zum Essen eingeladen, hätte mir gefragt, was siehst du da, was würdest du da jetzt tun? Und bisher war ja unser Track-Record nicht so schlecht. Jetzt nach 5 Jahren kann ich auch sagen, so, die Berliner Zeitung ist durchsaniert, sie ist profitabel und unabhängig von allem, ich würde mich jetzt erst recht zum Essen einladen. Das wird nie passieren, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und insofern, das hat man so zur Kenntnis zu nehmen. Sie haben doch in gewisser Weise ähnliche Erfahrungen
gemacht. Ja, also ich habe das natürlich auch erlebt und ich sage immer, man kann natürlich von der Konkurrenz und gerade im Medienbereich, wo natürlich alle versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, wenn da plötzlich ein anderer kommt, der dann auch Aufmerksamkeit hat, kannst du fast nicht von der Konkurrenz erwarten, dass sie dir noch auf die Schultern klopft, sondern das löst natürlich immer etwas aus und die journalistische Branche, Sie haben das ja angesprochen, neigt ja auch, ich sag mal so, etwas zur Nabelschau und zur Selbstüberhöhung, aber es ist doch interessant, mir scheint in Deutschland, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, die mediale Auseinandersetzung, auch dieser Ausgrenzung und Etikettierungsfimmel, also wer gehört da dazu, wer gehört nicht dazu, Brandmauern überall, das hat meines Erachtens stark zugenommen gegenüber der Zeit, als ich hier noch gearbeitet habe. Das ist, ich versuche mir vorzustellen, das ist fast zum Teil schon unangenehm, also jetzt vielleicht auch hier zu leben, vielleicht manchmal, wie das alles abgesperrt und abgezirkelt ist, diese
diese korrekten Felder.
Ja, aber es ist ja folgerichtig. Also wenn ich nicht in der Lage bin oder nicht willens bin und wenn noch beides kombiniert wird, nicht in der Lage und nicht willens bin, in den Diskurs einzusteigen, dann bleibt mir ja nur die innere Immigration und die Aggression. So, das ist das, was wir an allen Ecken in Deutschland spüren. So, und wir haben keine Kultur des kultivierten, des politischen Diskurses in Deutschland. Ja. Die ist kaputt gegangen. So, das ist ja auch das, weswegen Ostdeutschland sich so verhält, wie es sich verhält. Ja, das ist ja nicht eine Frage, weil die sind alle arm oder die haben alle Angst. Ganz im Gegenteil, die sind alle vergleichsweise wohlhabend. Sondern es ist eine Frage des Respekts. Und wenn ich die Gegenposition sofort diskreditiere und ich so, bist du Nazi oder Kommunist? Ja. Ich bin kein Kommunist, ich bin kein Nazi. Aber ich bin es trotzdem und ich werde so in die Ecke gestellt. Ja. Und die immer gleichen Gesichter aus den letzten 30 Jahren dieser strukturellen Diskreditierung oder auch Diffamierung tauchen immer noch im öffentlichen Fernsehen auf. Und die Kollaborateure dessen aus Ostdeutschland tauchen immer wieder in denselben Zeitungen auf. Dann setzt da so ein Abstumpfungseffekt ein und dann wird doch an der falschen Stelle mal hinter so einer Wahlkabine erst recht das Kreuz gemacht. So, und der interessante Punkt ist ja, ich würde das ja aufgreifen und da Ursachenforschung machen und mich nicht an den Symptomen abarbeiten. So, und da sind wir eben, das muss eben alles noch viel, viel schlimmer werden, bis das dann soweit ist. So, und da würden wir gerne als Berliner Zeitung abseits stehen, objektiv informieren, den Diskurs unterstützen und genau dieses Gewalt, dieses unangenehme, diskreditierende, gewaltunterstützende einfach rausnehmen aus der Diskussion. Ja. Also wie so ein Sicherheitsventil funktioniert.
Wenn Sie als Zeitungsleser jetzt etwas in die Landschaft hinausblicken, Medienlandschaft, Deutschland, was ist da Ihre Diagnose? Wie beurteilen Sie die mediale Szene Deutschlands heute?
Ich bin ja nicht Teil dieser Szene. Wir sind ja abseits. Wir versuchen, unsere Kunden glücklich zu machen, mit ordentlichen Produkten, effizient produziert und Stück für Stück immer besser zu werden. So, wir konzentrieren uns nicht auf die Konkurrenz. Die Konkurrenz konzentriert sich sehr viel stärker auf uns. Ist ja ein zwar schmerzhaftes und wirklich ausgesprochen unangenehmes, aber dann trotzdem ein Kompliment, weil wir sind dann doch nicht egal. Ich denke aber, dass wenn sich die Medienlandschaft in Deutschland nicht reformiert, tut sie sich selber keinen Gefallen. So, und es gibt ja um uns herum genügend größere Strukturen, die zwar Demokratie und gegen Hass und Hetze brüllen, aber ihre Bilanzen sind blutrot und das seit Jahren. Und das ist die Root Cause, das ist das Problem, der Rest ist Symptom. So, und man muss sich um das Problem kümmern, damit man nicht sich an den Symptomen
abhängt. Was würden Sie sagen, neben als deutscher Unternehmer, als jemand, der in der Wirtschaft ist, wir kommen danach noch etwas über die Wirtschaft sprechen, aber was sind Ihrer Meinung nach heute in der Öffentlichkeit, also in der veröffentlichten Meinung, die größten Missverständnisse über die Gegenwart? Also das, wo Sie sagen, als jemand, Sie haben es gesagt, in China, in den Vereinigten Staaten, wenn man die Welt sich anschaut, wo liegt diese ganze veröffentlichte Meinung in Deutschland Ihrer Ansicht nach falsch? Was sind die größten Missverständnisse?
Ich weiß nicht, ob es falsch ist. Es ist ja, wenn man das in den Kontext setzt, alles richtig. Wir haben nur eine offene Diskussion, wie wir uns in diesen Veränderungsprozessen global positionieren wollen. Ob das der Umweltschutz ist. Ja? Also können wir mit einem deutschen Heizungsgesetz in irgendeiner Art und Weise tatsächlich effektiv für Umweltschutz etwas tun, gegeben der Situation, dass der Verkauf von fossilen Brennstoffen am All-Time-High ist. Und das, wenn man mit Profis aus diesem Bereich spricht, die sagen, das wird sich die nächsten 50 Jahre nicht ändern. So, also insofern, so, wenn man also in das Migrationsthema schaut, ja, also wir haben einen erheblichen Migrationsdruck. Und wenn man da in der Türkei mit Verantwortlichen redet, dann sagen die, wir verstehen nicht, warum wir Deutschen, es ist ein super Geschäft für die Türkei, warum wir uns mit Milliarden finanziert, dass wir da riesige Lager unterhalten, wo also Generationen an Menschen in diesen Lagern gehalten werden. Ihr züchtet euch damit die nächste Welle des Terrorismus heran. Wir verstehen euch nicht. Ich verstehe es auch nicht. So, aber wir sollten uns dazu irgendwie eine Meinung verschaffen, wie wir Migration, die sich nicht aufhalten lässt, steuern. So. Ein anderes Thema ist die ganze Technologieentwicklung. Also Moore's Law ist eine positive exponentielle Entwicklung. Ich meine, wir sind jetzt...
Was ist das für eine positive Entwicklung?
Exponentiell, also zurzeit wird es alles doppelt so schnell.
Ah, okay, also so. Generell, also das ganze Innovationsklima und technologische Fortschritt.
So. Okay. Wir brauchen also jetzt in den Verschlüsselungsalgorithmen, dass unsere Kommunikation halbwegs sicher ist, post-Quantum Verschlüsselungsalgorithmen. So, und jetzt gucke ich mir die Situation in einer deutschen Verwaltung. Welchen Geschäftsprozess oder Verwaltungsprozess in einer deutschen Verwaltung kann ich als deutscher Steuerzahler digital machen? Praktisch nichts. Mhm. So, wofür zahle ich bitte Steuern? Mhm. So, also der Staat fängt an dieser Stelle an, seine originäre Aufgabe nicht mehr erfüllen zu können. Mhm. So, da setzt eine Erosion dann in der Bevölkerung ein. Gleichzeitig steigen die Steuereinnahmen. Mhm. Sie sind fast doppelt so hoch wie vor 10 oder 15 Jahren. So. Mhm. Und das sind alles so Themen, da sollten wir sehr viel sachlicher drüber reden und miteinander diskutieren, wie wir das jetzt machen wollen. Und da hilft diese Polemik nicht, sondern wir sollten Umwelt, Migration, Technologie.
Außenpolitik, Deutschlands Stellung in der Welt. Wo steht Deutschland zwischen Ost und West, Nord und Süd?
Na, ich denke, dass man...
Auch ein großes Thema.
Also wenn man in Washington mit bestimmten Leuten redet und jetzt nicht nur irgendwie im Hinterzimmer, sondern durchaus mit relevanten Entscheidungsträgern, bei dann diesem Sanktionsthema ab und zu mal zu tun, dann wird schon ganz klar gesagt, also aus einer amerikanischen Perspektive finde ich das großartig, so die Mission des State Departments oder OFAC ist, die amerikanische Ökonomie zu unterstützen. Das ist so ein Statement, würde ich mir von dem deutschen Wirtschaftsminister wünschen. Und gleichzeitig wird eben gesagt, you Germans are useful idiots. Mhm. Ja, so. Und wenn man dann eben auf der anderen Seite, ob jetzt mit chinesischen oder türkischen oder am Golf mit Menschen redet, dann schüttelt die den Kopf über unseren Hochmut, über unsere kulturelle Insensibilität und gleichzeitig unsere Leistungsunfähigkeit. Also wir kommen sehr laut, sehr unhöflich mit schlechten Schulnoten um die Ecke. Mhm. So, und da schäme ich mich dann immer. Und wenn mir dann also so bestimmte Leute, mit denen ich persönlich einen guten Kontakt habe, wo man sich auch schon über Jahre kennt, so dann auf die Schultern klappen und sagen so, you are fucked. So, dann habe ich wenig, wo ich dann immer sage, ja, warte ab, das wird schon alles wieder. Mhm. Aber so richtig dran glauben kann ich momentan nicht, weil es macht schon den Eindruck, als wenn die Politik in Deutschland so nur noch zu sich selber spricht oder nur zu den Journalisten, die ihnen eigentlich recht geben, da wird so an den Nebenkriegsschauplätzen ein bisschen rumgepöbelt. Ja. Aber die eigentlich interessanten Diskussionen werden nicht geführt und da ist Deutschland mittlerweile abseits.
Hat Deutschland heute, die Bundesrepublik, Ihrer Meinung nach eine Art Identitätskrise?
Ah, da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil...
Ja gut, ich meine, Sie haben ja eine der interessantesten Perioden der deutschen Geschichte miterlebt, den Zusammenbruch eigentlich der Berliner Mauer, die Wiedervereinigung, das Ende des Kalten Krieges, das Fallen der Mauern, jetzt werden wieder Mauern errichtet und in diesem Mahlstrom der Ereignisse mittendrin eigentlich Deutschland. Also nach meiner Wahrnehmung, ich beobachte, das klingt jetzt ein bisschen hochgehängt, vielleicht aufgeblasenes Wort, aber Identitätskrise oder...
Ich weiß es nicht.
Können Sie mit dem Begriff nichts anfangen?
Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen, weil ich habe keine Identität.
Ja, Sie schon nicht, aber
so,
aber vielleicht das Land.
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das Land eine Identitätskrise hat. Ich habe den Eindruck, dass wir zu wesentlichen Fragen, die wir, wenn wir die nächsten 10, 20, 30 Jahre nach vorne schauen, auch Demografie beispielsweise, dass wir nicht strukturiert daran arbeiten, was wir klären sollten, damit wir eine genauso stabile und komfortable Situation, wie wir sie jetzt haben. Weil Deutschland ist unendlich reich. Die Infrastruktur ist großartig. Unsere Bildungsstandards sind hoch. Wir haben ein schlechtes Bildungssystem, aber die Bildungsstandards sind hoch. Mhm. So, eigentlich, der Großteil der Welt würde gerne so leben wie wir. Mhm. Und wie können wir uns dazu konstruktiv verhalten? Und diese Diskussion findet nicht statt. Mhm. Und ich glaube, das generiert ein strukturelles Unwohlsein auf der Bevölkerungsseite. Und da gibt es jetzt so eine Linie, und das sieht man ja auch schön auf den Wahlergebnissen. Westdeutschland hält sich noch so an dieser Vorstellung dieses 1985, Schwarzwaldklinik, Traumschiff, der Golf, Volkswagen ist hochprofitabel fest. Mhm. Volkswagen ist längst nicht mehr profitabel. Mhm. Ja. So, und ich weiß noch, als ich davon berichtet habe aus China, müssen wir jetzt gar nicht erzählen. Ja. So, man will das so lange nicht wahrhaben und jetzt steht man so vor diesen Ergebnissen und die Ergebnisse werden immer schlimmer. So, und wie finden wir in einem konstruktiven Dialog? Mhm. Die Leute spüren das. Mhm. Und ich glaube, das fordern sie ein. Das hat gar nichts mit Identitätskrise zu tun. So, und da kann Deutschland eine großartige Rolle spielen, auch eine sehr sympathische oder eine eher kleinere und weniger sympathische.
Also meine Wahrnehmung als jemand, der eben vor 20 Jahren in Berlin gearbeitet hat, jetzt mal auch ein bisschen Kontrapunkt zu diesen etwas zum Teil sehr negativen Einschätzungen, die man heute überall lesen kann über Deutschland. Es hat sich natürlich sehr viel insofern verändert, als die Politik heute wieder von wirklichen Debatten gekennzeichnet ist. Ob einem jetzt das immer gefällt, was da erzählt wird und was nicht, aber wenn ich mich zurückerinnere, so 2004, 2005, 2006, da hatte man das Gefühl, das ist so eine Art Line-Extension der Verwaltung, die diskutiert da im Bundestag. Das sind so ziemlich sterile Diskussionen, hochgradig technische Fragen. Man hat das Gefühl, Deutschland ist sozusagen zu einer Art verwaltetem Staat geworden. Und heute hat man diese Debatten wieder, wo positionieren wir uns? In der Welt sind wir, wie müssen wir uns mit dem Krieg verhalten in Russland? Was heißt das für unser Verhältnis mit den Amerikanern?
Weil wir debattieren doch nicht. Also das, was Sie gerade beschreiben, ist so der Nachklapp des gewonnenen Kalten Krieges. Mhm. Yeah, wir waren die Sieger und jetzt haben Sie mal den Profit ein. War ja auch entsprechend völlig in Ordnung. Ja. Ich meine, es gab eine Menge Gewinner, ein paar Verlierer, aber alles in allem war das ein fairer Deal. Mhm. Wunderbar. Ich würde mir wünschen, dass man das anders würdigt, als man es heute tut. Also für mich ist der deutsche Bundespräsident nicht sonderlich mutig, wenn er das nicht anerkennt, außer diese hohlen Phrasen, wir müssen die Lebensleistung der Ostdeutschen. Mhm. Aber wenn wir mal kurz zurückgehen, also ein Helmut Kohl hat die Rechtsgeschäfte aus dem Osten von einem Herrn de Maizière übernommen. Herr de Maizière hat sie von Herrn Modrow bekommen und Herr Modrow hat sie von Herrn Krenz bekommen. Also vier politische Führungskräfte, bis wir genau diese Transition hinbekommen haben. Das ist kein Zufall, sondern da haben eine Menge Leute in Verwaltung daran gearbeitet, dass dieser Prozess friedlich, professionell und ergebnisorientiert gelaufen ist. So, dann hat man das die nächsten 15, 20 Jahre eingesammelt und seit 10 Jahren wird irgendwie was komisch. China rutscht hoch. Die Russen wollen sich nicht mehr so behandeln lassen und reagieren entsprechend inakzeptabel, um das ganz klar zu sagen. Man fängt keinen Krieg an. Aber trotzdem hat irgendetwas Russland dahin gebracht, dass das passiert. So, und wo sind jetzt die Debatten darüber? Wie reagieren wir darauf? Ich sehe keine Debatte, weder im Deutschen Bundestag, noch in den Länderparlamenten, noch in den Medien, sondern es gibt genau diese eine Perspektive, der hat man zu folgen. Wenn man das nicht tut, ist man draußen. Hilft das? Ganz großes Fragezeichen in Richtung der amerikanischen Thinktanks. Hey guys, so, please think about, sooner or later it will end up not in the best option. So, und wo ist genau diese Diskussion, wo kann man die, ob jetzt hinter geschlossenen Türen oder auch in der Öffentlichkeit, in einer anderen Art und Weise führen, als wir sie aktuell führen? Ich meine, ich muss ja immer so lachen, wenn dann so die, welche Aktivisten dann immer mit unterstützt von welcher staatlichen oder halbstaatlichen Stelle da loslaufen und dann zur Berliner Zeitung sagen, Berlinskaja Pravda. Sie haben recht, weil wir eben Russland nicht totschweigen. So, sie haben recht, weil wir sagen, die Ukrainer und die Russen sollten miteinander reden und nicht aufeinander schießen. Und wer anfängt, also der Klügere, ja, es gibt so schöne Sprichwörter. So, und ich bin kein Politiker und ich möchte auch dafür nie verantwortlich sein. So, ich habe immer darauf geachtet, dass die Dinge, die in unserem Umfeld passieren, nicht zu solchen Folgen führen. Und diese Diskussion zu führen, zu stimulieren, das sollte eigentlich unsere Aufgabe sein. Weil alle Ableitungen daraus sind schlechter als die Situation, die wir heute haben. Ja, wir können Krieg gewinnen, aber wir können dabei eine Zivilisation verlieren. Und
was ist Ihre Vision eigentlich so jetzt, weiß ich, als Verleger, als Mensch, als Bürger, als Unternehmer, als Deutscher? Was ist so Ihre, was würden Sie sich wünschen, was eigentlich Deutschland sein soll in der Zukunft? Gibt es da eine, also ist eine Vorstellung, wo Sie sagen, da müssten wir eigentlich hinkommen?
Also wenn ich mir was wünschen könnte, dass wir die Demokratie, also der Westen mit seiner Softpower ist cool, ja? Also jeder, der was anderes in meine Richtung unterstellt, lügt. Ob jetzt fahrlässig oder vorsätzlich, lassen wir mal beiseite. Nichtsdestotrotz wäre ein Update notwendig, ja? Was in der Softwareindustrie üblich ist, mittlerweile automatisiert passiert. Manchmal geht es
schief. Veraltetes Betriebssystem.
Genau. So, und ein Update meiner Meinung nach sollte sein, dass wir, und das ist die Schweiz ein wunderbares Beispiel, dass wir Bestandteile direkter Demokratie einarbeiten, dass so Bürgerräte eine Rolle spielen. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel die ganze Regulation in den Informationstechnologien oder auch die Regulation für die Medien, die ist notwendig, dass wir das von Bürgerräten und nicht von irgendwelchen Lobbyorganisationen dann in Brüssel oder in Berlin organisieren lassen. Und an dieser Stelle eher aus diesem kulturellen Reichtum, auch dem wirtschaftlichen Reichtum Deutschlands, ein positives Beispiel zu liefern für Länder, die sich da eigentlich erst vorwärts arbeiten. Das würde ich mir wünschen, dass wir da so Role Model sind.
Was bringen die sogenannten neuen Bundesländer, was bringt Ostdeutschland in dieses wiedervereinigte Deutschland, was die Westdeutschen überhaupt nicht oder viel zu wenig zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch wertschätzen? Was würden Sie sagen, ist der ganz spezifische, genuine, nicht genügend gewürdigte Beitrag der Ostdeutschen in diesem neuen Deutschland?
Die Angstfreiheit, diese Respektlosigkeit vor von wem auch gegebenen Autoritäten. Also jede Autorität wird von Ostdeutschen, von den allermeisten, ich kann nicht für alle sprechen, aber erstmal so aus dieser persönlichen Erfahrung eines Systemwechsels in Frage gestellt. Und also, Sie können jetzt noch so kräftige Schulterklappen haben, noch so einen kräftigen Titel. Ich gucke Ihnen in die Augen, will wissen, ob wir miteinander, mich interessiert Ihr Titel gar nicht. So, und das ist ein ostdeutsches Phänomen. Und deswegen gibt es auch diese Abstoßungsreaktion zu diesem westdeutschen Parteiensystem. Wenn man so in der Fläche guckt, sind in den Orten, spielen Parteien keine Rolle, sondern man regelt das in den Dörfern miteinander. So, das, ich finde das eher positiv. Ja. So, und ich finde es eher erschreckend, dass so das westdeutsche Normativ eigentlich nach wie vor so brutal diskreditierend darauf reagiert, anstatt die Chance darin zu sehen. Also wenn das ZDF am Wahlamt in Thüringen eigentlich den Zweiten oder den Dritten Weltkrieg ausruft, dann denke ich, irgendwie die Maßstäbe sind komplett verschoben.
Also diese Chefredakteurin Frau Schausten, die tatsächlich diesen 1. September in Thüringen mit der Einmarsch der Wehrmacht in Polen mehr oder weniger gleichgesetzt hat, habe ich mich auch gefragt, was denken vielleicht die Polen über solche Vergleiche? Ich glaube, die fanden den Einmarsch der Wehrmacht vermutlich etwas verheerender als jetzt dieses Wahlresultat in Thüringen. Naja. Also da habe ich mich schon etwas gewundert, was da im ZDF los ist, bei solchen abenteuerlichen historischen Vergleichen.
Na, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die einen sehr homogen, also das hatten wir in der Berliner Zeitung auch, sehr homogenen Personalkörper haben. Ich habe das Privileg, mit Russen zusammenzuarbeiten, mit Ukrainern, mit Polen, mit Chinesen, Festlandchinesen, mit Taiwanesen, mit Amerikanern. Und wir reden darüber ganz offen. Und mein polnischer Kollege hat das Schulterzucken zur Kenntnis genommen und gesagt, ihr Deutschen regelt erstmal euren eigenen Kram. Polen ist mittlerweile viel, viel weiter als Deutschland. Und wenn man sich heute die Witze von Harald Schmidt anhaut, dann schämt man sich zutiefst. Weil, so, und ich meine, unser Chefredakteur kommt aus Polen. Ja, und das ist so lustig, wenn man über bestimmte Sachen in Deutschland, dieses verquere Bild von Deutschland, weil man sich eben genau nicht mit diesen Entwicklungen um uns herum
aussetzt. Aber wie erklären Sie sich denn eigentlich dieses, das habe ich mich schon oft gefragt, in Westdeutschland oder ein Ostbeauftragter, den es mal gab oder immer noch gibt in der Bundesrepublik, da hört man ja sehr viel eben überhebliche, herablassende Sätze. Wie erklären Sie sich das? Wie repräsentativ ist das überhaupt? Ist das die Meinung eigentlich einer Mehrheit der Westdeutschen, die so denken? Oder sind das nur die Medienschaffenden und gewisse Politiker? Und woher kommt das?
Ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll, was ich dazu wirklich denke, weil... Also ich glaube, da hat man sich...
Sie können hier alles sagen, ich weiß, es kann auch alles gegen Sie verwendet werden, aber wir bleiben da bei der Wirklichkeit.
Nein, es ist, ich denke, da hat man sich in den letzten 35 Jahren konsequent in eine Sackgasse manövriert. Also wenn man sich so bestimmte Qualitätsmedien nimmt, auch heute noch, die sind von dem, was sie vor 35 Jahren geschrieben haben, was sie vor 25 Jahren, vor 15 oder vor 5 Jahren geschrieben haben, felsenfest überzeugt. Das ist diese Autosuggestion. Und da kommt man nicht ohne Schaden wieder raus, weil man müsste einfach mal sorry sagen. Und wir tun es nie wieder. Und wir arbeiten das mal auf. Und das wird nicht passieren. Also die Größe haben sie nicht. So, und jetzt kommt ja, wenn sie die Größe nicht haben, haben sie aber gleichzeitig so wenig Mut. Und insofern, so, also so ein Ostbeauftragter ist wie so ein Kolonialoffizier. Da sagt freundlich Danke, was kann der bewirken? Also für mich nichts, ganz im Gegenteil. Also ich empfinde das als eine grobe Unhöflichkeit, weil ich brauche keinen Ostbeauftragten. Ich habe ihn noch nie gebraucht und ich werde ihn auch nie brauchen. Und ich fühle mich da eher in eine Ecke gestellt und viele meiner Ostdeutschen, wir sind ja mehr oder weniger selbe Jahrgang, das ist ja eine sehr große Bevölkerungskohorte, sehen das genauso.
Also ich bin eigentlich ein Wessi, ein Schweizer Wessi mit ostdeutschem Migrationshintergrund, könnte man sagen, weil Teil meiner Familie aus Königsberg kommt.
Ein Teil meiner Familie kommt noch 40 Kilometer östlich von Königsberg.
Zinten.
Ich weiß nicht, jetzt ist das alles russisch.
Also da ist mein Onkel geboren in Zinten. Litauisch, heute ja gut, da haben wir auch noch von der Großeltern, von der Großmutter her noch litauische. Also das Ostgoten-Element ist mir nicht völlig fremd, jetzt sind auch in unserer Familie. Um es mal so, ich weiß nicht, ob man das sagen darf in einem...
Ich bleibe jetzt mal still. Deutsch. Meine Sozialisation war Ost-Berlin. Ich denke, dass sich der Westen gegenüber dem Osten einmal ehrlich machen muss. Ja. Und in dem Moment kollabiert diese ganze Wahlsituation. Wenn sich der Bundespräsident, der Bundeskanzler hinstellen würde, dann würde, wir haben euch aus ganz bestimmten Gründen in die Ecke gestellt. Aber ihr habt es trotzdem in den Griff bekommen. Wir haben dafür größten Respekt und ganz bestimmte Sachen werden wir für die Zukunft nicht mehr tun. Weil die Ostdeutschen Das weiß jeder Ostdeutscher, das weiß nur nicht jeder Westdeutscher. 1952 hat die Bundesrepublik Deutschland die Pariser Verträge unterschrieben, hat das Geld der Amerikaner genommen, hat zwei Drittel von Deutschland, nämlich die alten Ostgebiete und Mitteldeutschland, dann die DDR zurückgelassen. Okay, so, die DDR hat aber fleißig Reparationen an die Russen zahlen dürfen und Eigentum war verboten in der DDR. So, dann kam die Wende, da wurde auch nochmal alles nivelliert und nebenbei haben wir dann was völlig in Ordnung ist. Ja? Also hatte dann neulich wieder zwei, drei Diskussionen. Ich meine, Jewish Claim Konferenz hat völlig zu Recht gesagt, hey, wartet mal, das ist alles irgendwie, und auch das wurde ordentlich geregelt. Ganz ordentlich, gab es keine Diskussion. So, und als das alles erledigt war, haben wir angefangen, so unsere eigenen Geschichten aufzubauen und so einen ganz schmalen Grad an Wohlstand, aber in den wirklich wichtigen Positionen ist kein Ostdeutscher. Und das wird auch auf Generationen so bleiben, weil die Kapital- und die Bildungsstruktur jetzt einfach strukturell so im Nachteil ist. Und da müsste der Westen ganz grundsätzlich anders rangehen. Und da hilft kein Ostbeauftragter, aber es ist eher noch die Perpetuierung dieses Zustands. Und das sich einmal ehrlich zu machen, habe ich kein Vertrauen, dass
aber da sind Sie ja jetzt quasi eigentlich eine ostdeutsche Erfolgsstory. Sie sind aufgewachsen in der DDR, Sie haben eben eine Schlosserlehre gemacht, sind dann als Unternehmer sehr erfolgreich, haben sozusagen in der Glamour-Liga der deutschen Industrie gearbeitet, von McKinsey, SAP und so weiter mit eigenen Firmen. Wie ist denn das als erfolgreicher ostdeutscher Unternehmer unter Westdeutschen? Ist das ein Thema oder ist das gar kein Thema? Werden Sie da voll akzeptiert? Sehen die Leute Ihren Leistungsausweis und sagen das?
Bis zu dem Punkt, wo ich die Berliner Zeitung gekauft habe, wurde ich voll akzeptiert. Spielte das gar keine Rolle. Ganz im Gegenteil, für meine amerikanischen Kollegen war ich immer so ein bisschen der Affe im Zoo. Musste dann mal erzählen von den bösen Kommunisten, weil das ist ja auch so ein... hatte dann immer diesen... egal. Also das war... das spielte eigentlich nie eine Rolle, weil in der Industrie spielt das Ergebnis. Und ich glaube, da hat auch nie irgendjemand schlechte Erfahrungen gemacht. Es drehte sich in dem Moment, als wir die Berliner Zeitung gekauft haben und dann noch gesagt haben, warum wir es getan haben. Weil damit haben wir natürlich dieses westdeutsche Narrativ in Frage gestellt.
Also Sie haben richtig einen Claim gemacht, also wir machen das, um eben hier auch etwas, vielleicht diese Meinungsdominanz und etwas, das unser eigenes hier einzubringen, das fällt. Also Sie haben das als richtige inhaltliche Ansage auch gemacht.
Also die Redaktion hat, hat mich irgendwann gefragt, so sag mal, warum macht ihr das eigentlich? Kannst du das nicht mal aufschreiben? Er hat gesagt, ja, habe ich mich Sonntagmorgen hingeschrieben, 2 Stunden, das mal runtergeschrieben. Und das haben wir ja dann auch in dieser Jubiläumsausgabe zu 30 Jahre Mauerfall veröffentlicht. Und dann ging ja eine Hysterie los. Das war ja unglaublich. So, wenn man einfach mal so aus pragmatischer ostdeutscher Sicht mal so ein paar Themen auf den Tisch gelegt hat, sollten wir mal drüber reden. Das hieß jetzt nicht Revolution, sondern lasst uns mal drüber reden. Und interessanterweise, viel von dem, was ich da thematisiert habe, hat sich jetzt realisiert. Und zwar auf schrecklichste Art und Weise. Wir haben also nicht drüber geredet. Und wir haben jetzt sehr viel schlechtere Ergebnisse. Und in dem Moment war ich stigmatisiert. Natürlich SED-Mitglied. Dann hatte ich irgendwie eine Stasi-Geschichte. Die Stasi-Geschichte ist komplett anders gewesen, als die Welt das rausgeknallt hat. Und sie sind bis heute nicht in der Lage, das anzuerkennen. So, dann habe ich irgendwann mal die russische Botschaft besucht. Natürlich, weil ich habe russische Freunde, die haben mich gefragt, ob ich komme, gehe ich hin. Und ich habe auch ganz klar gesagt, Jungs, ich liebe euch, aber was ihr da macht, ist totaler Unsinn. Das gehört sich nicht. Wir helfen gerne, das zu stoppen. Aber bei dem Weg folgen wir uns, folgen wir euch nicht. So. Und das war auch überhaupt gar kein Problem, das dem Botschafter zu sagen. So, ganz im Gegenteil, das ist eher als fairer, auf Augenhöhe Beitrag gesehen worden. All das wird benutzt, um einen zu stigmatisieren und genau diese Symptome zu befeuern, ohne eigentlich in die grundsätzliche Diskussion
reinzubringen. Also das ist ja etwas, was mich immer wieder verblüfft hat. Wir haben ja auch in der Schweiz zum Teil Deutsche, also aus der früheren DDR, die gearbeitet haben. Und da gab es ja manchmal auch Kritik an denen von Schweizer Zeitungen. Und ich habe immer gefragt, ich meine, was haben wir eigentlich da in der wohlstandsverwahrlosten Schweiz oder auch in Deutschland, Westdeutschland, wenn man so in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen ist, hast du ja ein vergleichsweise sorgloses Leben gehabt. Nicht alle natürlich, aber vielleicht mit anderen Perioden in der Geschichte. Und diese Überheblichkeit gegenüber Leuten, die in einem Regime, und ich meine, das für die DDR war kein freies Land, das war eine Diktatur, das war ein Teil des sowjetischen Imperiums. Ich will das gar nicht jetzt in dem Sinn sozusagen allzu apodiktisch hier festhalten, aber das ist kein freies Land, wo man einfach machen konnte, was man will. Der Staat hat eine unglaubliche Bedeutung und so weiter. Und
diese Leichtfertigkeit, mit der da auch immer wieder moralische Urteile abgegeben wurden gegenüber Leuten, die in so einem System aufgewachsen sind, das hat mich schon früh eigentlich befremdet. Ich finde, das ist heute noch dieser Mangel an Einfühlungsvermögen, der da immer wieder zu beobachten ist, das hat etwas Verstörendes.
Ja, aber es ist auch vorbei.
Ja, ja, klar.
Lassen Sie uns die Diskussion nach vorne führen.
Ja, ja, klar.
Weil wenn sich die Bundesrepublik Deutschland, so wie sie sich gegenüber Ostdeutschland verhalten hat, gegenüber dem Rest der Welt verhält, könnte das, was wir jetzt in den Wahlen in Sachsen und in Thüringen gesehen haben, auch der Rest der Welt tun.
Ja.
So, und wenn wir eben schauen, die BRICS wachsen, sie haben viel höheren, mittlerweile einen größeren Bruttosozialproduktbeitrag. Die Population, also die Bevölkerungsanzahl ist größer. Also wir sind da in einem systemischen Wettbewerb. Ich wäre da ein bisschen vorsichtiger, würde meine Hausaufgaben machen, meine Position absichern und nicht so pöbelnd aufs Spielfeld gehen. Also das ist so eher meine Perspektive.
Und wie sind Sie, wie optimistisch oder wie pessimistisch sind Sie eigentlich für Deutschland? Man hört viel Pessimistisches. Es gibt sehr viele Deutsche, die kommen in die Schweiz. Es gibt richtiggehende Verzweiflung zum Teil, dass man sagt, ja nein, Deutschland, das ist so verfahren und die Politik hat sich da verharkt. Ich glaube nicht mehr so daran. Was ist Ihre Auffassung?
Weiß ich nicht. Also da habe ich keine Einschätzung. Ich denke, dass viel zu viel Potenzial da ist, als dass da irgendwas grundsätzlich kaputt gehen kann. Punkt eins. Punkt zwei ist, ja, der Staat sollte sich zurücknehmen, er sollte nicht Markt spielen. Ja, wir haben ein ineffizientes Steuersystem. Ja, wir haben auch Steuern, die international nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ja, der Staat bläst sich weiter auf, aber die Leistungen des Staates werden immer weniger. Liegt alles auf dem Tisch. Wir sollten das jetzt mal lösen. Mit dieser Regierung glaube ich es eher nicht. Vielleicht mit einer nächsten. Aber ich meine, wir sind doch mit der Berliner Zeitung das beste Beispiel. Wir brauchen den Staat eigentlich nicht. Es gibt eine Autorität, das ist das Deutsche Finanzamt, das wird ordentlich bedient. Und der Rest ist erstmal egal. So, und dann muss man einfach die Kreativität und auch so die Unabhängigkeit besitzen, in solchen Situationen zu navigieren. Und ich glaube, wenn man sich viel mehr auf die eigenen Stärken konzentriert und nicht versucht, die Verantwortung irgendwo hin zu delegieren, eben an den Staat oder wen auch immer, dann kann man schon eine ganze Menge machen. Und das, denke ich, ist die Herausforderung.
Ein großes Reizthema, das wir schon auch noch ansprechen müssen in dieser Sendung, ist natürlich jetzt auch in der Innenpolitik die Veränderung der Parteienlandschaft. Oder? Und jetzt gibt es ja da jetzt neue Parteien, BSW, da gibt es die AfD, sehr stark im Osten, natürlich, aber auch im Westen. Das wird immer noch etwas heruntergewischt. Da lesen wir ja ganz drastische Einschätzungen, oder Zusammenbruch der Demokratie und so weiter. Hab vielleicht ein bisschen gedreht jetzt nach Thüringen. Jetzt Sie als Verleger, das ist ja ein hochtoxisches Thema. AfD ist ja ein Reizthema par excellence. Was ist da eigentlich Ihr Umgang? Wie beurteilen Sie dieses Parteienphänomen, das ja zum Teil in den schrillsten Art und Weise beschrieben und auch geradezu verteufelt wird. Was ist da eigentlich Ihre Einschätzung? Wie sehen Sie das? Ist das eine Gefahr für die Demokratie? Ist das eine Bereicherung? Ist das die Demokratie? Wie manövrieren Sie sich dadurch, durch dieses Minenfeld?
Also, ich gucke da völlig irritiert drauf, weil wir hatten eine so hohe Wahlbeteiligung in Sachsen und in Thüringen wie seit der Wende nicht mehr. Das heißt, die Demokratie lebt. Dass einem die Ergebnisse nicht gefallen, jetzt kann die Regierung sagen, ich wähle mir ein neues Volk, oder die Bevölkerung sagt, ich wähle mir eine neue Regierung. Das passiert. Dass das den Etablierten nicht gefällt, verstehe ich. Habe ich überhaupt gar kein Problem. Es geht ja auch um viel. Also ich meine, da hängt Parteifinanzierung dran, Jobs, diese ganzen halbstaatlichen Strukturen. Da hängen Karrieren dran. Das kann ich verstehen. Dass man da auch vielleicht schrill wird im Ton, kann ich auch verstehen, aber dass das jetzt mit Hass und Hetze und Demokratiefeindlichkeit was zu tun hat, das ist Unsinn. Und da überzieht man auch maximal. Ja. Und ich wage die Behauptung, dass Frau Wagenknecht eine der intelligentesten und integersten Personen im deutschen Politikbetrieb ist und dass natürlich so etablierte männliche Strukturen damit ein Riesenproblem haben. Ich kenne sie persönlich. Ich sage mal, also da hätte ich keine Sorge um Deutschland. Ich hätte ein bisschen Sorge, wie unsere amerikanischen Kollegen darauf reagieren, weil dann wäre plötzlich ein bisschen Verhandlungsmasse am Tisch. Aber auch das, glaube ich, würde eher klug gelöst werden.
Spüren Sie eigentlich als Verleger manchmal,
Deutschland ist ja heute ein Zankapfel der Geopolitik. Ich meine, da waren mal die Russen, haben hier früher eine Charmoffensive gemacht, zu meiner Zeit, 2006. Da war ja die russische Botschaft der Party-Hotspot von Berlin. Jetzt plötzlich haben die Amerikaner da wieder etwas die Kontrolle übernommen. Merken Sie das eigentlich als Verleger, dass es manchmal, wenn da bei Ihnen zum Beispiel der Herr Fassbender, der ein großer Russland-Experte ist, der hat ja auch viele sehr gute Sachen für die Weltwoche gemacht, wenn da geschrieben wird, bekommen Sie dann manchmal einen Anruf aus dem State Department oder CIA-Kreise, die fragen Sie, Herr Friedrich, was ist denn da bei Ihnen los? Also da haben Sie noch nichts, da hat die Geopolitik noch nicht in Ihr Büro durchgegriffen, durchgeschlagen.
Nein, also um es ganz klar zu sagen, nein. Was aber trotzdem passiert, sind sehr unterschiedliche Versuche der Beeinflussung. Mhm. Die reichen von ganz milden, höflichen Formen bis zu recht drastischen. Aber da sind wir wieder bei diesem Punkt der intellektuellen Redlichkeit und Unabhängigkeit. Da lächelt man milder und sagt, das stecken Sie jetzt mal wieder ein oder das lassen wir jetzt mal. Und verhält sich da einfach sehr, sehr neutral und damit ist gut. Und ich meine, wir sind jetzt auch nicht so wichtig, dass sich da irgendjemand mit uns beschäftigen sollte. Und wenn, dann wie gesagt, eine Einladung zum Essen und dann diskutieren wir das bitte miteinander aus. Was nur trotzdem gesagt werden muss, ja, jetzt wieder Journalismus, Parajournalismus, Aktivismus und Propaganda, gerade hier im aktivistischen Bereich. Gibt es durchaus Sachen, und da sind dann staatliche Strukturen schon unterwegs gewesen, die dann so einzelne Mitarbeiter angreifen und da dann auch für Unsicherheit sorgen, auch so persönliche Integrität und Sicherheit. Und da sind Grenzen überschritten. Und da haben wir uns dann auch an die Sicherheitsorgane gewandt und haben gesagt, bis hier nun keinen Schritt weiter, ihr sorgt bitte dafür, dass das geklärt wird mit euren Gesprächspartnern auf der anderen Seite. Bis hierhin haben wir nie schlechte Erfahrungen gemacht, um das ganz klar zu sagen.
Sie sind ja nicht Fulltime-Verleger, Sie haben ja noch andere geschäftliche Aktivitäten. Und wir haben gerade im Vorgespräch, haben Sie mir eine Broschüre gezeigt, die Sie verfasst haben mit Kollegen, eine Think-Tank-artige Standortbestimmung zu Wirtschaft, weltwirtschaftlichen Fragen. Das ist ja hochinteressant. Was ist für Sie heute als Holger Friedrich eigentlich das interessanteste Thema der Welt? Was ist das, was Sie sagen, das ist das eigentlich das Faszinierendste? Was ist das, was mich im Moment am meisten irgendwie umtreibt, jetzt vielleicht außerhalb meines Zeitungsgeschäfts? Was ist das interessanteste Thema der Welt im Moment?
Ja, das linkt ja genau zum Zeitungsgeschäft. Das interessanteste Thema aus meiner Perspektive ist, dass wir gehören zu dieser Generation, wir haben erlebt, dass die Mauer umgefallen ist und dass der Kalte Krieg vorbei war und man hat eigentlich in den Arm gelegen. Es ist noch nicht so lange her, dass 1,2 Millionen Menschen in Berlin bei der Love Parade ohne ein Security-Incident gefeiert haben. Ja, so, da hatten die Polizisten Wasserpistolen und waren bis zum Bauchnabel aufgeknöpft und hatten keine Schießwesten an. Jetzt erleben wir ein Rollback und wir bauen eine neue Mauer. So, was ist die Entsprechung des Eisernen Vorhangs von 1945, der ja nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einmal durch die Welt gerauscht ist. Das war ja nicht nur Berlin oder die deutsche Mauer. So, und der wird wieder aufgebaut. So, und dieser eiserne Vorhang ist jetzt ein technologischer Vorhang. Wir werden also sehen, dass Infrastrukturen, also unten das Processing, die Netzwerkstrukturen, die ganze Applikationslandschaft einmal eine östliche Hemisphäre sind und einmal eine westliche Hemisphäre. Innerhalb dieser Strukturen wird es aber trotzdem, ja, ich bin direkt an der Mauer groß geworden in Berlin, direkt an einem Grenzübergang, es wird trotzdem Grenzübergangsstellen geben. Mhm. Weil man hat ja doch wirtschaftliche Abhängigkeiten, politische Kanäle und, und. Wie wird dieses Grenzregime organisiert? Und zwar auf technologischer Ebene. Wie kann man sicher kommunizieren? Wie kann man überhaupt Kommunikation an dieser Stelle? So, wie werden, es wird auf der östlichen Seite etwas wie Wikipedia entstehen, auf der westlichen haben wir es schon. Diese ganze künstliche Intelligenz wird sich aus diesen unterschiedlichen Datenquellen bedienen. Wir werden also so Para-Wahrheiten entwickeln. So, und wie da dieser Exchange funktioniert, das ist, glaube ich, ein also hochinteressantes technologisches und auch politisches Thema und diesen Grenzverkehr zu
organisieren. Und glauben Sie tatsächlich, dass wir in so eine Art zweigeteilte Welt wieder hineinrutschen? Ich persönlich bin ja da optimistisch. Ich denke, dass im Moment ist alles ziemlich verkachelt, wie wir da in der Schweiz sagen, alles verharkt und versteinert. Aber wenn ich eben jetzt meine Eindrücke aus China mitnehme, da sehe ich ein gewaltiges Potenzial und auch einen Willen zur Zusammenarbeit. Ich höre jetzt, lese heute Morgen in der Zeitung, die amerikanischen Republikaner möchten etwas weg von diesem neokonservativen, kriegerischen Weltbeglückungsfimmel, den sie da haben. Wir sind in Europa, da sind wirtschaftliche Probleme, drücken natürlich die Politik. Man wird feststellen, dass Europa ja immer ein weltoffener Kontinent war, vor allem wirtschaftlich. Nicht nur westoffen, sondern weltoffen. Glauben Sie nicht, dass diese Impulse letztlich der Menschen, dass die Menschen irgendwo zusammenarbeiten möchten und der ganze Wahnsinn der Politik, der gelegentlich hochschäumt, da wird man einfach, die Karawane wird einfach vorbeiziehen? Oder sind Sie da etwas, glauben Sie, wir steuern jetzt auf eine neue, ja, kalte Kriegssituation zu?
Ich weiß es nicht, muss ganz klar zu sagen. Ja. Ich denke, dass so die Menschen auf der Straße das nicht wirklich beeinflussen können, weil es dann doch im Politikbetrieb und politiknahen Betrieb sehr handfeste Interessen gibt, ja, wirtschaftliche Interessen. So, und der Westen hat die Chancen der letzten 20 Jahre nicht konsequent genug. Er hat sich ein bisschen gehen lassen. Ja. So aus diesem Nachlauf des gewonnenen ersten
Kalten. The party is over.
So, und die Party ist over. Und jetzt müssen wir mal eine kleine Fastenkur machen, mal ins Gym, mal kurz in uns gehen, was wir eigentlich wollen. Ja. Und dann sind wir für die Gegenseite ansprechbar. Ja. So, und so weit ist es noch nicht. Ja. Und man sieht es ja wunderbar so an Volkswagen. Ja. Wir sind nicht in der Lage gewesen, aber über Jahrzehnte ordentliche Software zu produzieren. Mhm. So, und ein Elektroauto ist im Wesentlichen Software, ob das jetzt in den Backend-Strukturen der Steuerung oder am Frontend im UX ist. So, und da sind wir nicht wettbewerbsfähig. Was sollen wir jetzt mit den Chinesen diskutieren? So, sie lachen uns aus, auf dem Massenmarkt lachen sie uns aus. So, in den höherpreisigen Geschichten, da kauft man das gerne. Lässt sich daraus ein Massenmarkt bedienen? Glaube ich nicht. So, und diese Diskussion, die müssen wir führen. Und wenn es etwas zu gewinnen gibt, dann wird auch das politische Klima drehen. Momentan gibt es nichts zu gewinnen, weil wir nichts im Angebot haben. Dazu kommt dieser Hochmut und dann diese Ängstlichkeit, weil ich glaube natürlich, dass ein Politiker sich von einem Politiker aus dem Süden oder aus dem Osten das auch so nicht sagen lassen will, weil im Selbstverständnis sind Sie ja der Leader of the Free World. So, und das sind, also ganz persönlich denke ich, die nächsten 20 Jahre wird das genauso laufen, wie es jetzt läuft. Und dann wird es wieder eine Phase.
Also eine harzige Zeit. Jetzt steht eine harzige Zeit. Sie sind ein erfolgreicher Mensch. Sie haben, sind ein Self-Made Man, der es zu etwas gebracht hat. Wenn man es auf einen Satz herunterbricht, was ist das wichtigste Erfolgsprinzip, von dem Sie sagen, dass hat eigentlich bei mir irgendwo den Ausschlag gegeben, das habe ich immer verfolgt. Das würde ich vielleicht sogar meinen Kindern als Lebenserkenntnis weitergeben. Gibt es etwas?
Ja, klar, nie von irgendjemand abhängig sein. Also der maximale Grad an Unabhängigkeit. Ja. So, und in der westlichen Welt ist das einfach, über Geld, was einem zur Verfügung steht, kann man Probleme lösen. Mhm. So, man ist dann von niemandem abhängig. Also emotional vielleicht, so von der Familie. Mhm. Aber der Grad an Unabhängigkeit von zweiten oder dritten Erwartung. Das ist das Credo. So, wenn man, dafür muss man hart arbeiten, das bekommt man nicht geschenkt, das gönnt einem auch niemand, aber wenn man das erreicht, ist man frei in seinen Einschätzungen, frei in seinem Handeln. Und wenn man dann wächst, nicht zulasten anderer, führt man ein sehr, sehr glückliches Leben. Das ist irre anstrengend, aber sehr, sehr schön.
Und meine letzte Frage, wir lesen viel negative Schlagzeilen über Deutschland momentan, es ist da quasi ein Negativ-Hype, oder man könnte auch sagen, so eine Art Deprotainment-Stimmung zu spüren. Tatsächlich hören wir auf mit einer positiven, optimistischen Betrachtung zu Deutschland. Was ist im Moment in Deutschland für Sie der größte Lichtblick? Was ist etwas, wenn Sie verzweifelte Mitarbeiter oder Freunde haben und sagen, oh, ich muss auswandern in die Schweiz oder irgendwo sonst wohin? Sagen Sie, nein, Deutschland, das ist der Lichtblick. Was gibt es da etwas aus letzter Zeit, was Sie sagen würden, das müssen wir...
Die bankrotte Berliner Zeitung ist digital gedreht und wächst exponentiell. Geht. Es geht. Mhm. Wenn das geht, gegen allen Gegenwind, gegen all diese Häme, gegen all diese strukturelle Diffamierung, dann geht auch alles andere.
Und wie ist es eigentlich in Berlin zu leben heutzutage? Cool. Wie ist eigentlich die Stimmung und alles? Ja, Sie fühlen sich wohl.
Ja, jetzt bin ich Berliner und betrachte alle anderen, die dazukommen, immer als temporär und Gäste. Und bin natürlich irritiert, dass man in Berlins Mitte aus einem Auto aufs Fahrrad steigt und in Beijing steigt man vom Fahrrad vom Elektroroller in ein autonomes Fahrrad. Ja, ich würde es mir eben auch eher so ein bisschen ambitionierter wünschen. Aber Berlin ist ein wunderbarer Platz zu leben, wenn man frei leben will. Mhm. Wenn man einfach so seine Dinge macht und so diese Konventionen. Mhm. Es, Also Berlin ist ein großartiger Platz, um Gutes zu schaffen.
Herr Friedrich, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als wir gedacht haben. Sehr interessant, aber weiterhin alles Gute, viel Erfolg und wir sind gespannt, was Sie sonst noch alles da in Zukunft aus dem Hut zaubern werden. Alles Gute. Sehr gerne.